Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müssen und Schwere erleiden. Klingt cool, oder? Prüfungen verschiedenster Art. Wir haben hier gerade Abiturienten auch in unserer Mitte, die haben gerade eine Prüfung hinter sich. Wir haben hier Realschüler in unserer Mitte, die haben auch eine Prüfung hinter sich. Wir kennen Prüfungssituationen. Viele von uns mögen das überhaupt nicht. Aber es gibt Prüfungen verschiedenster Art und manches Schwere. Denk doch mal an die Prüfungen, die wir gerade durchmachen müssen. Krieg in Europa, Inflation, Rezessionsangst, Zukunftsangst und dann über allem schwebt noch das Damoklesschwert einer erneut zuschlagenden Pandemie im Herbst. Wer hat da noch Bock drauf? Keiner mehr, oder? Und dann im Kapitel 4 im ersten Brief schreibt Petrus noch was anderes. Er sagt: Freunde, es ist schlimm, aber ich will euch vorbereiten, darüber hinaus kommen noch manche feurige Prüfungen auf euch zu. Also was er sagt, ich weiß, es ist schlimm, aber bevor es besser wird, wird es noch schlimmer. Es wird erstmal noch schlimmer werden. Und dann vergeht eine gewisse Zeit, bis er den zweiten Brief schreibt und dann sagt er, okay, es ist wirklich so gekommen. Die Umstände haben sich geändert. Vorher war es schwer und jetzt ist es richtig schwer. Und ich glaube, ich muss uns heute Morgen auch sagen, es wird noch schlimmer werden. Und ich sage das nicht, um uns Angst zu machen, sondern ich sage uns das, um uns vorzubereiten. Wisst ihr, die Umstände, die waren damals eigentlich gar nicht so anders wie heute. Die Menschen damals, sie waren Teil des Römischen Reiches. Das Römische Reich, es war ihre Version von Europa. Große Wirtschaftsmacht, militärische Macht, nicht unbedingt Deutschland, aber England und Frankreich sind ja auch noch da. Wohlstand, Wissenschaftler und Philosophen, die sich für sehr schlau hielten. Und diese Gesellschaft, das Römische Reich, es war im Begriff, sich selbst zu zerstören. Kommt uns das bekannt vor? Dazu gab es einen furchtbaren Diktator, Nero, einer der schlimmsten und dämonischsten Herrscher aller Zeiten. Also mit diesem Mann hatten sie echte politische Probleme. Dazu kam eine ökonomische Krise. Sie wurden, wie es Petrus angekündigt hatte, ganz überraschend von einer Katastrophe getroffen. Bei ihnen war es keine Pandemie und es war kein Krieg. Es war ein Feuer, das über mehrere Tage und Wochen in der Hauptstadt Roms wütete. Und es hat dort Geschäfte zerstört. Es hat Wirtschaftszentren zerstört. Es hat politische Zentren zerstört. Und dazu fing dann an, dass die Leute anfingen, sich untereinander nicht mehr zu vertragen. Die Gesellschaft, wir kennen dieses Wort, sie war gespalten. Eine gespaltene Gesellschaft ist der Anfang vom Ende. Dazu kam eine geistliche Krise, weil der Teufel und seine Dämonen natürlich solche Möglichkeiten nutzen, um noch mehr Verwirrung und Zerstörung zu stiften. Die Christen sind dann nur noch eine verfolgte und ausgegrenzte Minderheit. Sie wollen ihre Kinder nicht mehr wirklich in die römische Schule schicken und sie sind nicht begeistert davon, was mit ihren Steuergeldern finanziert wird. Ich glaube, das alles kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Also Petrus, er sagt den Christen, es ist schlimm, ich weiß das, aber macht euch darauf gefasst, es wird noch schlimmer. Und was er damit sagt, es gibt keinen Weg daran vorbei. Ja, kennen wir das? Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann suchen wir einen Weg vorbei. In Mosambik, da waren immer ganz viele Löcher in der Straße. Und der beste Weg war vorbei. Du wolltest nicht durchfahren, du wolltest vorbeifahren. Aber Petrus sagt dir, es gibt keinen Weg vorbei. Ihr müsst mitten durch diese Krisen hindurchgehen. Auch bei uns ist es doch so, dass viele Menschen, auch viele Christen noch immer hoffen, dass alles einfach vorbeigeht. Ich glaube nicht, dass es politisch besser wird in diesem Jahr. Ich glaube nicht, dass es wirtschaftlich besser wird in diesem Jahr. Ich bin überzeugt, dass es weder moralisch noch geistlich besser wird in diesem Jahr. Aber vielleicht nächstes Jahr. Was ist mit nächstem Jahr? Ich glaube nicht. Wenn wir in die Bibel schauen, Und wie es zum Ende hin wird, dann sieht es nicht gut aus. Jetzt bin ich kein Prophet, aber wir müssen einfach nur die Augen aufmachen und schauen, was um uns herum passiert. Und jetzt ist die Situation so, dass Petrus sagt, es gibt keinen Weg vorbei, es gibt nur den Weg hindurch. Und die Frage, die sich dann stellt, und die Frage, auf die Petrus mit seinem Brief versucht zu antworten, ist die, wie kommen wir durch all diese Krisen hindurch? Wie schaffen wir das? Wie finden wir Orientierung? Wo bekommen wir Halt? Und darauf gibt Petrus die Antworten. Was glaubt ihr? Wo fängt Petrus an? Ja, wenn es um all diese Katastrophen geht. Er fängt an, indem er zu uns über Gott redet. Er sagt, wenn alles unsicher ist, wenn alles wankt in deinem Leben, dann brauchst du das Wichtigste. Du brauchst zuerst Gott. Und so startet er im ersten Kapitel in Vers 1. Er stellt sich kurz vor, Simeon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus, geschenkt ist. Ja, die Umstände sind schlimm. Und ja, sie werden noch schlimmer. Und wenn du in so einer Situation bist, wo fängst du an? Und Petrus sagt, fang hier an. Fang an bei Jesus Christus. Weißt du, wir haben viele Probleme. Aber letzten Endes das größte Problem des Menschen ist das Problem einer gestörten Beziehung mit Gott. Und sobald diese Beziehung bereinigt ist, dann ist das größte Problem gelöst. Und dann steht Gott uns mit allen anderen Problemen zur Seite. Es heißt nicht, dass er sie dann einfach so mit seinem Magic Wand wegmacht. Aber er steht uns bei all unseren anderen Problemen zur Seite. Die erste Priorität ist also die Frage, bist du mit Gott im Reinen? Bist du durch ihn gerecht gesprochen? Hast du durch ihn die Erklärung bekommen, dass du akzeptiert bist? Und das soll unsere oberste Priorität sein, auch für heute. Die Frage ist doch dann, wie bekommen wir diese Gerechtigkeit, von der Petrus hier spricht? Weißt du, die meisten Religionen haben im Grunde genommen ein vergleichbares Grundkonzept. Es gibt uns Menschen und wir Menschen sind schlecht, wir sind böse. Und es gibt einen Gott, der ist irgendwo ganz weit weg. Und dieser Gott, er ist heilig. Wir Menschen sind unheilig. Er ist heilig. Und in verschiedenen Religionen gibt es dafür verschiedene Arten, das darzustellen. Und bei den meisten Religionen geht es um diese Frage, wie überwinden wir diese Distanz zwischen uns Menschen und dem heiligen Gott? Wie kann es gelingen, dass ein Gott, der heilig und gut ist und weit weg ist, mit uns bösen Menschen Kontakt hat? Alle anderen Religionen lehren hier den Weg der Werke. Das bedeutet, du als Mensch musst bestimmte tun, um die moralische und geistliche Leiter hochzuklettern und dadurch einen Weg in Gottes Gegenwart zu verdienen. Das sind Werke. Das andere Konzept ist das Konzept der Gnade. Und Gnade bedeutet, nicht du kletterst durch gute Werke hinauf zu Gott, sondern Gott kommt in seiner Gnade zu den Menschen herunter. Er tut all die Werke und wir müssen gar nichts tun. Er gibt uns die Gerechtigkeit als ein Geschenk. Und das ist der Unterschied zwischen dem lebendigen Glauben an Jesus und allen anderen Religionen. Es geht um die Gerechtigkeit. In diesem Text hier heißt es unseres Gottes und Retters. Und wie heißt unser Gott und Retter? Er heißt Jesus Christus. Bei ihm ist alle Gerechtigkeit. Er ist gerecht, wir sind ungerecht. Er ist heilig, wir sind unheilig. Er ist vollkommen, wir sind unvollkommen. Er ist beim Vater, wir sind getrennt vom Vater. Und weißt du, wenn du Gerechtigkeit haben willst, dann kannst du sie nicht bei Amazon bestellen. Du kannst sie nicht in der Stadt holen. Der einzige Ort, wo du Gerechtigkeit bekommst, ist bei Jesus Christus. Und er sagt, wir bekommen sie als Geschenk. Weißt du, ein Geschenk, das kannst du nicht verdienen, sondern das bekommst du einfach so. Und deswegen sagen manche Menschen, okay, wir sind gerettet aus Gnade und nicht durch Werke. Ich will es mal so sagen. Wir sind schon auch gerettet durch Werke, aber es sind nicht unsere eigenen Werke. Wir sind gerettet durch Werke, die Jesus für uns getan hat. Er hat die ganze Arbeit gemacht. Er wurde Mensch. Er lebte ohne Sünde. Er starb an unserer Stelle für unsere Schuld. Er stand von den Toten auf, um unsere Sünde wegzunehmen und den Tod zu besiegen. Und dann gibt er dir nicht nur Vergebung, er gibt dir seine Gerechtigkeit. In 2. Korinther 5, da steht es so: Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wer ist der, der ohne Sünde war? Jesus. Und ihn, der ohne Sünde war, zu Jesus, hat Gott zur Sünde gemacht. Er hat es alles auf sich genommen, damit wir anstelle unserer Sünde Gerechtigkeit bekommen. Martin Luther bezeichnet dieses Erlösungsgeschehen als einen wunderbaren Tausch. Ich weiß noch, als ich Kind war, da gab es diese Panini-Fußballbilder. Kennt ihr die noch? Ich glaube, die gibt es immer noch, oder? Also manche Sachen hören einfach nicht auf. Also diese Panini-Fußballbilder, wenn du da einen richtig guten Tausch gemacht hast, dann warst du der Hero. Wenn du einen guten Tausch machen konntest, das war so viel wert. Und hier können wir einen wunderbaren Tausch machen. Wenn du deine Ungerechtigkeit, deine Schuld und deine Sünde eintauschen kannst gegen Gottes Gerechtigkeit, was spricht denn bitte dagegen? Jesus, er hat deinen Platz eingenommen. In der Schule bestimmt deine Leistung, deine Noten. Wenn du mal vor Gott stehst, ist Jesus dein Zeugnis. Wenn du dich um eine Stelle bewirbst, dann schickst du deinen Lebenslauf. Wenn du einmal vor Gott stehen wirst, dann ist Jesus dein Lebenslauf. Es geht also letzten Endes immer um ihn. Wie ist es bei dir? Hast du dieses Geschenk der Gerechtigkeit schon bekommen? Manche Menschen denken dann, boah, das ist doch viel zu einfach. Ich muss einfach gar nichts machen und dann bekomme ich ein Geschenk. Ich würde sagen, es ist ganz schön schwer, weil es ziemlich viel Demut braucht. Ich muss erst einmal zugeben, ich bin das Problem. Ich bin nicht die Lösung. Ich bin schlecht, nicht gut. Ich habe ein riesiges Problem, deswegen kann ich es nicht alleine lösen. Und die meisten Menschen wollen zumindest einen Beitrag leisten. Aber das klappt nicht bei der Errettung. Sie ist zu 100% ein Geschenk. Also, gleich am Anfang seines Briefes sagt Petrus: Freunde, bei allen Problemen und Herausforderungen vergesst mir nicht, dass eure Prio Nummer 1 bei Gott liegt. Er ist die Lösung für den Umgang mit deinen Problemen. Wisst ihr noch die Zeit, als es noch Buchläden gab? Es gibt ja immer noch Buchläden, aber die sind nicht mehr so stark frequentiert. Also in diesen Buchläden, ich weiß noch, als ich Anfang der 2000er in Amerika war, da gab es überall diese christlichen Buchläden und die waren super, die waren riesig, da gab es alle mögliche tolle Literatur. Aber was mich echt verwirrt hat, in diesen Buchläden, da gab es auch immer eine Riesenabteilung Self-Help, Selbsthilfe. Und da muss ich irgendwie immer schmunzeln und den Kopf schütteln, weil ich denke mir, Selbsthilfe reicht nicht. Und ich glaube, viele von uns, wir haben schon so viel probiert und irgendwann realisieren wir, ich habe ein Selbstproblem. Schau dir doch mal alle Probleme in deinem Leben an. Weißt du, was das verbindende Element ist? Zu allen Problemen deines Lebens? Du. Also letzten Endes haben wir ein Selbstproblem und deswegen brauchen wir Hilfe. Wir brauchen nicht Selbsthilfe, wir brauchen Hilfe von außen. Und diese Hilfe können wir von Gott bekommen. Also manche von uns sitzen heute Morgen hier und denken, ja, ich habe echt Herausforderungen in meinem Leben und die möchte ich lösen. Meine erste Frage an dich ist, wie stehst du mit Jesus? Liebst du ihn? Kennst du ihn? Vertraust du ihm? Folgst du ihm nach? Hast du das Geschenk der Gerechtigkeit bereits bekommen? Das ist die allerwichtigste Entscheidung in deinem Leben, weil sie deine Ewigkeit bestimmt. Und im Kern von allem steht deine Beziehung zu Jesus. Und wenn du noch nie in deinem Herzen, in deinen Gedanken gesagt hast, Jesus, ich gebe dir meine Sünde und ich empfange dafür deine Gerechtigkeit, dann lade ich dich ein, das genau jetzt zu tun. Mach doch diesen wunderbaren Tausch. Ich bin noch nicht am Schluss. Petrus in diesem Text, oh nee, das ist die falsche Folie, glaube ich, oder? Boah, ich kann es nicht lesen. Ah doch, können wir lesen, können wir stehen lassen. Petrus gibt in diesem Text Jesus zwei krasse Titel. Er nennt ihn Gott und Retter. Wenn Jesus Gott ist, dann steht er über allem. Und es tut so gut zu wissen, dass über allen Fragen, allen Problemen, über all dem Chaos deines Lebens ein Gott steht, der sich nicht verändert. Jesus ist nicht nur Gott über allem, er ist auch Retter durch alles. Und das war seine Begrüßung und sein Einstieg. Wie wirst du zu einem Christ? Durch Jesus. Und im gleichen Vers widmet sich Petrus der Frage, wer bist du überhaupt als ein Christ? Das ist ein bisschen versteckt, aber ich versuche es uns deutlich zu machen. Wir leben doch, könnt ihr das bestätigen, in einer Zweiklassengesellschaft. Ja, es gibt reich und arm, es gibt dick und dünn, es gibt immer zwei Klassen von allem. Ja? Und ich finde am meisten, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich erlebe das immer am deutlichsten, wenn ich ins Flugzeug steige. Das ist eigentlich echt eine Sauerei, finde ich. Ja? Dann lassen sie dich durch die erste Klasse durchlaufen, damit du dann in die zweite Klasse läufst. Und die Leute, die da sitzen, die Reichen und die Wohlhabenden und die VIPs, die sitzen da, oh ja, gib mir doch bitte ein Glas Champagner, während ich das Fußvolk anschaue, wie sie an mir vorbeilaufen und sich jetzt schon Sorgen machen, ob sie ihr Handgepäck in die viel zu kleinen Compartments da oben reinstecken können. Ja, also im Flugzeug erlebt man die Zweiklassengesellschaft wie sonst nirgends. Aber so ist es nun mal in unserer Welt. Wenn du das Hotel nicht bezahlen kannst, dann kannst du nicht drin schlafen. Wenn du den Sitz der ersten Klasse nicht bezahlen kannst, dann darfst du nicht drin sitzen. Wenn du nicht die Schulgebühr der Privatschule bezahlen kannst, dann gehen deine Kinder auf eine ganz normale Schule. Wie ist das im Reich Gottes? Hat Gott, ich sag mal so, Lieblingskinder? Was denkt ihr? Ich sag nein, hat er nicht. Petrus sagt in diesem Vers, wenn du ein Christ bist, und dazu gehören alle, die erst vor ein paar Minuten das geworden sind, alle, sagt er, haben den gleichen kostbaren Glauben. Alle. Den gleichen Glauben wie Petrus selbst, wie die anderen Apostel. Und jetzt mal ehrlich, wenn es unter den Christen VIPs geben würde, glaubt ihr nicht, die von Jesus Hand erlesenen Apostel wären die ersten VIPs? Die ganz besonders wichtigen? Er hat sie doch schließlich für ein dreijähriges Mentoring-Programm ausgewählt. Petrus, er war selbst bei den Predigten und Wundern Jesu dabei. Er wurde von Jesus als Leiter der ganzen Bewegung eingesetzt. An Pfingsten hält er eine Wahnsinnspredigt. 3000 Menschen bekehren sich. Und zum Zeitpunkt, als er diesen Brief schreibt, ist Petrus die höchste menschliche, geistliche Autorität auf diesem Planeten. Also wenn es einen einzigen VIP gäbe, einen, der in der ersten Klasse sitzen sollte, dann Petrus. Aber was hat Petrus selbst? Er sagt, wir sind alle gleich, weil wir alle die volle Gerechtigkeit von Jesus haben. Das, ihr Lieben, ist das Vaterherz Gottes. Weißt du, wenn Eltern Lieblingskinder haben, dann wird es hässlich. Wenn du echte Probleme im Familiensystem kreieren willst, dann kommst du nach Hause und sagst, oh, ich habe dir ein Eis mitgebracht und dir eine Tracht Prügel. Ja, funktioniert nicht. Dann gibt es Probleme. Und von 1. Mose an, wenn wir die Bibel lesen, dann war das Problem der Menschheit Lieblingskinder. Lest mal gut. Da gab es immer irgendeinen Liebling. Jede Generation war ein Desaster, weil Eltern Lieblingskinder hatten. Und hier beantwortet Petrus die Frage, ob es bei Gott Lieblingskinder gibt. Er sagt, nein, wir haben alle den gleichen Stand. Wir haben alle die gleiche Gerechtigkeit. Also du brauchst keine Werke tun für deine Gerechtigkeit. Du tust Werke aus der Gerechtigkeit Jesu. Du tust nicht irgendetwas, damit Gott dich liebt. Er liebt dich und das ändert, wie du die Dinge tust. Und wenn du das weißt, dann hast du Sicherheit. Dann kannst du auch den Bruder und die Schwester lieben. Dann braucht es keine Auseinandersetzung und Rivalität mehr. Als drittes sagt Petrus in diesem einen Vers nicht nur, wie wir Christen werden und wer wir als Christen sind, er sagt uns auch, wie wir als Christen leben. Und das tut er, indem er uns sein eigenes Vorbild gibt. Er nennt sich selbst ein Diener und Apostel Jesu Christi. Also wenn man sich mal so manchen Bischof anschaut, heutzutage würde man sagen, das ist doch eigentlich ein Widerspruch, oder? Diener und Apostel. Also entweder oder. Wie kann man beides sein? Also der Apostel, haben wir ja gerade gesehen, der steht ganz oben in der Hierarchie. Der schafft an, der schafft nicht mehr. Was Petrus hier sagt, er sagt, mein Job, meine Rolle, mein Titel ist Apostel. Meine Haltung ist Diener. Dann gibt er uns ein Vorbild. Als Christen, egal was unsere Rolle, unser Titel oder unsere Verantwortung ist, dem müssen wir immer mit dem vollen Bewusstsein und der ganzen Bedeutung das Wort dienend vorausstellen. Du bist Geschäftsführer, als Christ bist du dienender Geschäftsführer. Du bist Abteilungsleiter, als Christ bist du dienender Abteilungsleiter. Du bist Koch, als Christ bist du dienender Koch. Du bist Vater und Mutter, als Christ bist du dienender Vater und Mutter. Du bist Hausmeister, als Christ bist du dienender Hausmeister. Weißt du, Menschen identifizieren sich immer so sehr mit ihrer Rolle oder ihrem Titel und dabei vergessen sie oft ihre Haltung. Und wenn deine Haltung die eines Dieners ist, dann bleibt diese Haltung gleich, auch wenn sich deine Rolle verändert. Sonst kommen Menschen bei einer Rollenveränderung oft in eine Identitätskrise. Wer bin ich denn jetzt? Was muss ich jetzt tun? Völlig egal, was du tust, tu es dienend. Alles, was du tust, tu es dem Herrn. Das Dienen bleibt beständig, wenn sich auch die Wege, in denen wir dienen, ändern mögen. So wie Jesus uns durch sein Leben, Tod und Auferstehung dient, gibt er auch uns die Möglichkeit, Gott und anderen Menschen zu dienen. Egal, was unsere Aufgabe ist. Wir haben schon den ersten Vers. Lob und Dank. 2-4. Zuerst ging es um Gottes Aufgabe oder Werk durch uns und jetzt geht es um sein Werk in uns. Erst sein Werk für dich und jetzt um sein Werk in dir. Vers 2. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch ein immer größeres Maß Gnade und Frieden erfahrt. Wie vielen von euch geht es so, dass da, wo du gerade durch musst, da brauchst du mehr Friede und Gnade? Keinem? Ich brauche das. Ich brauche mehr davon. Mehr Frieden und mehr Gnade. Du sagst, es ist zu kompliziert für mich. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich brauche mehr Gnade. Es ist mehr Schmerz, als ich jemals tragen musste. Ich brauche mehr Gnade. Gott, egal wo ich hinschaue, die wirtschaftliche Lage, die Energiekrise, Verlust von Menschen, ich brauche mehr Gnade. Und ich will dir heute sagen, du sollst ein immer größeres Maß an Frieden und Gnade erfahren. Wenn der Druck zunimmt, dann nimmt auch die Kraft des Heiligen Geistes zu. Und er gibt dir dieses immer größere Maß. Und es bedeutet auch, dass nicht nur Gott uns mehr Gnade gibt, sondern er lässt uns auch gegenseitig gnädiger miteinander sein. Wenn du ein immer größeres Maß an Gnade empfängst, dann hast du auch mehr Gnade zu geben. Fangen wir an mit unserem Ehepartner, mit unserer Familie, die, mit denen du durchs Leben gehst. Und ich will euch, mir einfach zurufen an diesem Morgen, pack noch eine Schippe Gnade drauf. Geh gnädiger miteinander um. Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns was geschenkt. Was hat er uns geschenkt? Alles. Er hat uns alles geschenkt. Wie liebe ich dieses Wort. Alles, was du zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig hast. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. Er hat dir alles gegeben. Und ich sage dir eins, alles ist ziemlich viel. Das bedeutet, du erduldest dieses Leben hier nicht nur, du wächst in diesem Leben immer mehr zu seiner Ehre hin. Vers 4. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Wir hatten es am Anfang schon davon, und ich glaube, wir alle haben schon was gesehen von dem Verderben dieser Welt. Weißt du, in dieser Welt gibt ein Mensch dem anderen die Schuld. Die auf der linken Seite sagen, die rechts sind schuld, die rechts sagen, die links sind schuld, die Armen sagen, die Reichen sind schuld, die Reichen sagen, die Armen sind schuld. Und weißt du was? Sie haben alle recht. Wir sind alle schuld. Wir sind alle schuld. Die ganze Welt ist dem Verderben ausgeliefert, und da stehen wir nun. Woran liegt dieses Verderben? In dem Text ist die Antwort an den eigenen Begierden. Und jetzt, und ich finde es absolut krass, ihr Lieben, jetzt sagt Petrus, wir als Christen, als Leute, die Glauben in Jesus investiert haben, wir haben Anteil an der göttlichen Natur. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Mit anderen Worten sagt er hier, der gleiche Heilige Geist, der Jesus die Kraft gegeben hat, der gibt auch seinen Nachfolgern die Kraft. Der gleiche Geist, der Jesus durch Leiden, Verrat, Armut, Einsamkeit, Tod und dämonische Angriffe führte, der gleiche Geist führt auch dich durch deine Probleme auf dieser Erde auf den Weg zum Himmel. Und weißt du was? Wenn wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen, dann heißt es nicht, er hat irgendwas ein bisschen verbessert an uns. Er hat uns neu gemacht. Besser werden reicht nicht. Wir dürfen neu werden. Und jetzt will ich uns noch zum Abschluss einfach anhand dieser paar Verse fünf Bereiche zeigen, die neu gemacht wurden in unserem Leben. Wir haben einen neuen Herrn. Das war in Vers 2, wovon Jesus die Rede ist. Mit Jesus haben wir einen neuen Herrn. Und jetzt mal ganz ehrlich, die Frage, bevor du Jesus kennengelernt hast, wer war der Herr in deinem Leben? Satan? Du selbst? Ich glaube, wir waren selber, saßen wir auf dem Thron. Manche sagen immer, du musst am Steuer deines Lebensbusses sehen. Ja, das ist das gleiche Bild. Du sitzt am Steuer, du sitzt auf dem Thron. Du bist der Herr deines Lebens. Manchmal sagen Menschen zu mir, weißt du, das mit dem Glauben funktioniert nicht. Ich habe Gott gesagt, ich möchte es gerne so oder so haben, aber es ändert sich nicht. Ich will uns mal so einfach eine Grundlage hier mitgeben. Wenn du so denkst, dann hast du eines noch nicht verstanden. Jesus, er kommt in dein Leben mit dem Anspruch, Herr zu sein. Bring es nicht durcheinander. Jesus ist nicht da, um zu tun, was du ihm sagst, sondern du bist da, um zu tun, was Jesus sagt. Wir haben einen neuen Herrn. Wir haben eine neue Natur, diese göttliche Natur aus Vers 4. Bei unserer Neugeburt haben wir eine neue göttliche Natur geschenkt bekommen. Und Gott, ich habe gesagt, er macht uns nicht besser, er macht uns neu. Und ein guter Baum trägt gute Frucht. Ein schlechter Baum trägt schlechte Frucht. Und wenn wir eine neue Natur bekommen, dann ist es so, wie wenn wir ein neuer Baum werden. Wir haben eine neue Identität bekommen. Wir haben ein neues Denken bekommen. Wir haben nämlich ihn kennengelernt, Vers 3. Die Begegnung mit Gott, sie verändert die Art und Weise, wie wir denken. Plötzlich haben wir Erkenntnisse und verstehen, wer Gott ist und wer wir selber sind. Wir wissen, was wir tun sollen, und wir wissen auch sehr gut, was wir lassen sollen. Und das Ganze, das merken wir auch schnell, um das umzusetzen, brauchen wir neue Kraft. Aber die bekommen wir auch. Seine göttliche Macht, seinen Heiligen Geist. Praktisch bedeutet das, Dinge, die dir alleine unmöglich sind, sind möglich für dich im Team mit dem Heiligen Geist. Du sagst vielleicht, boah, hey, ich kann dem wirklich nicht vergeben. Der Heilige Geist in dir sagt, ich kümmere mich drum. Du sagst vielleicht, boah, ist mir zu schwer. Ich kann nicht so viel Leiden aushalten. Der Heilige Geist in dir sagt, hey, wir gehen weiter. Ich gebe dir Kraft. Du sagst, boah, das werde ich nie. Dieser Versuchung kann ich nicht widerstehen. Und der Heilige Geist in dir sagt, hey, ich gebe dir die göttliche Macht. In dem Maß, wie der Druck um uns herum zunimmt, nimmt auch die Kraft und Reifung in dir zu. Und was ich das Coolste überhaupt finde, er gibt uns neue Sehnsüchte. Wir haben gelesen, dass wir als Christen dem Verderben entfliehen, dass wir nicht mehr die gleichen Begierden haben. Wenn du Jesus triffst und der Heilige Geist dir einen neuen Herrn, eine neue Natur, ein neues Denken, neue Kraft und neue Sehnsüchte gibt, dann ist der christliche Glaube nicht länger eine Liste, die du entgegen deiner alten Natur tun musst. Versteht ihr? So verstehen wir manchmal Glauben. Boah, ich will das alles gar nicht, aber jetzt muss ich das tun. Nein, sondern es ist endlich etwas, das ich entgegen meiner alten Natur tun darf. Dinge, die du vor Jesus geliebt hast, die hast du nun. Und Dinge, die du vorher gehasst hast, die liebst du nun. Manchmal kommen neue Christen und sagen, ich bin Christ geworden und ich lese in der Bibel, aber es funktioniert nicht. Wie meinst du, dass es funktioniert nicht? Naja, ich lese die Bibel und ich fühle mich schrecklich. Es funktioniert doch. Es funktioniert doch. Die Bibel ist ein Spiegel, der vor uns gehalten wird. Und es zeigt dir und mir, es zeigt uns, wo wir noch Potenzial haben. Wo wir uns noch verändern dürfen. Nicht, wo wir uns verändern müssen, sondern wo wir uns noch verändern dürfen. Okay, ich komme zum Schluss. Ich glaube, es hat ein Ende. Wir haben es nicht ganz geschafft, das erste Kapitel, aber immerhin 4 Verse. Das ist schon mal eine Menge, finde ich. Vielleicht, ich hoffe sehr, du hast Lust bekommen, dass du dir heute Nachmittag den zweiten Petrusbrief durchliest. Den ersten gerne auch. Wenn du den zweiten Brief durchliest, der hat 3 Kapitel. Das sind 10 Minuten. Die 10 Minuten, die kannst du gut investieren. Und dann weißt du nächste Woche schon, wie es weitergeht. Wir werden uns die nächsten Wochen weiter mit diesem Brief beschäftigen. Und für heute wollen wir mitnehmen, was Gott durch Jesus für uns tut, ist Folgendes. Er bietet uns, dir und mir, das Geschenk der Erlösung an. Das ist die Basis und die Grundlage für unser Leben als Christ. Was tut er in uns? Er gibt uns einen neuen Herrn, eine neue Natur, ein neues Denken, neue Kraft und neue Sehnsüchte. Wir haben jetzt nochmal einen Teil des Lobpreises und der Anbetung. Und Leanne hat es schon angekündigt. Wir haben Edik und Wanda. Ihr dürft gerne kommen. You're welcome to come. Und sie werden uns dienen. Und ich denke, die meisten von euch wissen es. Edik, er hat vor wenigen Wochen seine Frau verloren. Wir hatten viel für sie gebetet. Und Musik und Anbetung ist für ihn ein ganz wichtiger Teil, um auch seine Trauer zu verarbeiten. Und wir haben viel gesprochen in den letzten Wochen. Und er hat mich gefragt, ob er hier in der Gemeinde ein paar Lieder singen darf. Auch um sich zu bedanken, auch für die Aufnahme, für die Unterstützung, für die Gebete. Und ich freue mich, dass wir das jetzt haben dürfen, dass er und seine Schwester gemeinsam für uns singen. Und er hat auch noch einige Worte, die er an euch richten möchte.